Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem CEO von Knowledge Hero, Florian Seiler.
Wenn ich jemandem was kostenlos an die Hand gebe, besteht immer die Gefahr, gerade in so großen Konzernen, dass die Ernsthaftigkeit da verloren geht und die sagen, ich sage es jetzt mal so salopp, hey, wir haben da 3 Werkstudenten gerade, die sollen doch mal das Projekt mit denen machen. Und dann geht da einiges verloren, was vielleicht wichtig ist, und deswegen machen wir das gar nicht. Was wir aber machen ist, wir bieten den Piloten an, haben dann 2 verschiedene Varianten, Anzahl der Filialen und so weiter zu einem fixen, überschaubaren Preis, den normalerweise jemand auf einer gewissen Entscheidungsebene auch mal so einfach durchwinken kann.
Neulich war ich im Supermarkt und habe Äpfel gekauft, und zwar lose. An der Kasse wusste die Kassiererin dann die PLU-Nummer nicht. Das hat für ein bisschen Verzögerung und Verwirrung gesorgt. Was eine PLU-Nummer ist, was das eigentlich kostet, wenn so eine Situation im Supermarkt auftritt und wir dieses Problem lösen will, hat uns der CEO von Knowledge Hero erklärt, Florian Seiler. Und in dem Kontext auch, manche denken jetzt, das ist vielleicht ein Nischenthema, hat Flo gesagt, stimmt, ist es auch. Mit diesem Nischenthema haben wir aber einen Fuß in der Tür bei unseren Enterprise-Kunden, und genau damit kommen wir dann rein und erklären mehreren Mitarbeitenden, wie sie ganz verschiedene Dinge in ihrem Arbeitsumfeld lernen können. Warum er CEO, aber nicht Gründer ist, wie das eigentlich funktioniert, mit so einem Nischenprodukt den Fuß in die Tür zu kriegen, und was er von kostenlosen Produktdemos hält und noch viel mehr, hat er uns im Gespräch erzählt. Bei mir ist heute Florian Seiler, CEO von Knowledge Hero, im Gespräch mit mir, Janis Bandorski. Viel Spaß!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hi Flo.
Hallo Janis.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Flo, du bist CEO von einem Unternehmen, was gut 2 Jahre alt ist, aber du bist nicht Gründer. Wie kommt man zu der Rolle?
Ja, du hast recht. Ich bin tatsächlich nicht der Gründer. Wie es dazu kam, beziehungsweise wie ich den Gründer vielleicht auch kennengelernt habe, darauf können wir vielleicht noch eingehen. Im Wesentlichen bin ich dazu gekommen, aus meiner Selbstständigkeit heraus. Also ich war früher in der Zeit, vor dieser Zeit selbstständig, gerade im E-Commerce-Bereich. Das war so mein Steckenpferd, das sind auch so meine Roots, da komme ich her. Und ich habe dann eine ganze Weile für eine Inhouse-Agentur gearbeitet, und da bin ich in Kontakt mit dem Gründer gekommen, und der Gründer ist ein Entwickler, ein Backend-Entwickler, und in meiner Zeit als Selbstständiger wurde mir dann von ihm sozusagen herangetragen, ob ich nicht Interesse hätte, in das Unternehmen einzusteigen als CEO, insbesondere aus dem Grund heraus, dass zwar eine gute Idee da war für ein Produkt und es auch einen Prototypen gab für ein Produkt, aber, sage ich mal, alles, was drumherum wichtig ist, um eine Firma aufzubauen, ne, Prozesse, klare Strukturen, all diese Themen konnten, sage ich mal, von dem ursprünglichen Gründer nicht so gut bespielt werden. Und habe ich mich eines Tages irgendwann, ich würde nicht sagen überreden lassen, aber schon überzeugen lassen, ja, weil ich das Thema spannend fand. Es war so ein bisschen aus meiner Komfortzone auch rausgehen. Ich komme, wie gesagt, aus dem E-Commerce, und meine Expertise lag jetzt nicht unmittelbar im SaaS-Bereich und auch nicht unmittelbar im Software-Bereich. Und so kam das zustande. Und dann bin ich dann vor gut 2 Jahren, knapp 2 Jahren dazugestoßen, ja.
Okay, das heißt, technischer Founder hat dann jemanden gesucht, der die Business-Prozesse gut versteht, und Deshalb bist du reingekommen. Und wenn du sagst, du hast Erfahrung mit E-Com, ich glaube, du hast früher Fahrräder verkauft, ne?
Genau, das stimmt. Im weiteren Sinne sind es Fahrräder, es sind BMX-Räder. Ja. Das sind auch meine sportlichen Wurzeln. Ne? Ich habe mit 17 Jahren angefangen, BMX zu fahren. Aus heutiger Perspektive relativ spät. Damals war das so das normale Alter, in dem man zu BMX gekommen ist. Und ich komme ursprünglich aus München übrigens. Ich bin in München geboren und habe auch knapp über 20 Jahre in München gelebt, bevor ich dann hier nach Stuttgart gezogen bin. Und und aus dieser sportlichen Leidenschaft und auch aus dieser sportlichen Phase, ich habe das auch teilweise professionell betrieben, die Sportart, bin ich dann dazu gekommen, einen BMX-Online-Shop mitzugründen, beziehungsweise es war dann ein Multichannel, das heißt, wir haben einen Offline-Laden betrieben hier in Stuttgart und wir haben gleichzeitig aber einen Online-Shop aufgebaut und da lag natürlich auch total der Fokus drauf. Ne? Und
klingt so ein bisschen wie die ganze Blue Tomato-Geschichte auch, wo es ja, glaube ich, so ähnlich mit Snowboarding und Freeski und so entstanden ist, oder?
Blue Tomato ist ein sehr gutes Beispiel, da hast du recht. Nur, dass der Skate-Bereich insgesamt der größere Markt ist, das größere Business. Deswegen haben es, sage ich mal, Blue Tomato und Co. Titus und wie sie alle heißen, insofern ein bisschen leichter. Da steckt ein bisschen mehr Produkt-Lifestyle dahinter. Ne? Beim BMX-Fahren geht es wirklich hauptsächlich um die Räder auch und um die Produkte. Und beim Skaten geht es sehr viel um Mode. Ne? Ganzen Brands kennt man ja, Vans und so. Insofern hast du aber nicht ganz unrecht, denn die waren damals auch bis zum gewissen Grad, Blue Tomato noch nicht, die waren damals noch nicht so groß, 2008, aber die waren schon so unser Vorbild, wenn es darum geht, wie man sowas in einem größeren Stil aufziehen kann. Das war damals dann Planet Sports. Ich meine, die gibt es jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr in der Konstellation, wie sie früher existiert haben. Und genau. Also
okay, da hast du deine unternehmerische Erfahrung gesammelt. Und wenn wir jetzt schon bei den Fahrrädern sind, was war so der krasseste Trick, den du mal gelandet bist? Oder also BMX stelle ich mir vor, man fährt so einen kleinen Dreckshügel runter auf eine viel zu kleine Rampe zu und irgendwann schraubt man sich dann in die Luft und muss dann in der Luft alle möglichen Sachen machen, damit man wieder auf zwei Rädern landet. Oder habe ich da eine ganz falsche Vorstellung?
Nee, da hast du schon die richtige Vorstellung, aber es gibt ja im BMX-Bereich unterschiedliche Disziplinen. Diese ganz ursprüngliche Disziplin war einfach nur Race, das ist so in den 70ern entstanden. Also da geht es nur darum, wer ist der Schnellste, wer ist als Erster am Ziel.
Und warst du mal der Schnellste?
Nein, weil ich nie Race gefahren bin.
Okay.
Das heißt, es hat sich irgendwann dann Freestyle entwickelt und BMX Freestyle, da geht es dann wirklich darum, Tricks zu machen und da gibt es dann wiederum verschiedene Bereiche, wie das, was du angesprochen hast. Also es gibt Dirt, da springt man über so Hügel, dann gibt es Street, da versucht man halt in den Straßen irgendwelche Geländer zu grinden und sowas. Oder es gibt halt auch Park, ne, wie man es vom Skaten kennt, da hat man dann so einen großen Park und versucht dann halt über verschiedene Obstacles und Hindernisse verschiedene Tricks zu machen. Und dann gibt es noch die Disziplin Flatland und das ist genau das, was ich gemacht habe. Und wenn man das jetzt an jemand erklären müsste, der keine Ahnung davon hat, dann neigen wir immer dazu, als Flatland-BMXer zu sagen, stell's dir so vor wie Breakdance auf dem Fahrrad. Und da macht man im Prinzip nur Tricks auf dem ebenen Boden und das ist das, was ich gemacht habe und auch immer noch mache, aber natürlich nicht in der gleichen Intensität wie früher. Ja.
Okay, spannend. Und dafür hat man dann auch spezielle Fahrräder und das alles hast du da eben in deinem ersten Online-Shop gemacht, bevor du zu Knowledge Hero gekommen bist.
Genau, das war so das erste, sag ich mal, eigene Business. Das habe ich relativ lange gemacht, bis 2015. Dann bin ich da ausgestiegen, um mal ein bisschen die Perspektive auch zu wechseln. Ne? Manchmal wird man ja da so ein bisschen betriebsblind auch. Und genau, und dann war ich eine ganze Weile in der Inhouse-Agentur und habe die geleitet und bin da dann eben auch in Kontakt mit dem Gründer von Knowledge Hero gekommen. Ja.
Jetzt kommt Werbung. Zeit, euch unseren Partner HiBob vorzustellen. HiBob ist das Unternehmen hinter der HR-Plattform Bob. Wenn ihr mit den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu tun habt, wie Remote Work, Mitarbeiterbindung und ähnliches, dann ist Bob für euch die richtige All-in-One-Lösung. Bob ist in der Anwendung super intuitiv und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit Bob lassen sich in deinem Unternehmen ganz easy HR-Workflows automatisieren. Und zwar von Recruiting und Onboarding über die Verwaltung der Stamm- und Unternehmensdaten, das Talentmanagement bis hin zum Offboarding. Bob ist für alle. Fürs Management, für HR und für die Mitarbeitenden. Bei Bob steht nämlich der Mensch im Mittelpunkt. Bob empowert dein Unternehmen für die Zukunft der Arbeitswelt. Bob ist skalierbar, lässt sich genau auf deine Unternehmensbedürfnisse zuschneiden und wächst mit dir und schafft somit Raum und Zeit für die wirklich großen Themen, die auf deine Unternehmenserfolge einzahlen. Willst du mehr über Bob erfahren? Dann buch dir jetzt die. Okay, bist du jetzt auch unternehmerisch beteiligt an der Firma? Also bist du inzwischen auch Gesellschafter bei Knowledge Hero?
Nein, aktuell noch nicht.
Okay, gut, aber könnte passieren, wenn du das so sagst.
Könnte passieren, ja.
Richtig. Okay. Dann sag doch mal kurz, was macht Knowledge Hero eigentlich und was hat dich an der Idee so fasziniert?
Also Knowledge Hero im Wesentlichen schaffen wir Lösungen, SaaS-Lösungen für mittelständische und große Unternehmen, um Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, in gewissen Bereichen einen Wissensstand zu ermitteln und dann im Prinzip auch gezielt daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten, dann natürlich auch auf der höheren Ebene der Entscheider, sage ich mal, Unternehmen.
Kannst du es ein bisschen konkretisieren oder uns ein Beispiel geben, was das für ein Bereich sein könnte?
Ja, also wir haben zwei Produkte momentan auf dem Markt. Das eine ist Easy Training, das zweite ist Easy PLU. Bei Easy PLU fokussieren wir momentan sehr stark Easy PLU, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist so unser Steckenpferd. Und ganz
Wofür steht PLU?
PLU steht für Price Lookup Number. Das heißt, es geht hier im Speziellen um diese Nummern. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr mal im Supermarkt wart und Frischware gekauft habt. Ne, sowas wie Obst oder Gemüse.
Ja.
Da stehst du oft an der Kasse und die Kassier, also sofern es eine Kasse gibt. Ne, wir haben jetzt auch viel Self-Checkout. Aber überwiegend steht man an der Kasse und die Kassiererin oder der Kassierer muss diese Nummer wissen, um das Produkt richtig kassieren zu können. Und und oft steht dann man an der Kasse und dann merkt man so, wie der Kassierer oder die Kassiererin nicht weiß, welches Produkt es vielleicht ist und die Nummer nicht kennt und dann in so ein Büchlein blättert. Ne? Das an der Kasse hat die ja schon mal gesehen und eben nachguckt, beziehungsweise oder aber fragt, ne, so rüberschreit zur nächsten Kasse, hey Uschi, kennst du die Nummer vom Apfel? Und dann schreit die es zurück und das hat man so ein bisschen im Kopf, dieses Prozedere. Mhm. Und Easy PLU ist eine Lernapplikation, die es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in großen Supermarktketten ermöglicht, diese PLU-Nummern nachhaltig zu lernen und gleichzeitig dauerhaft einen hohen Wissensstand über alle relevanten PLU-Nummern hinweg zu erwerben. Ja.
Und das ist euer Hauptprodukt?
Das ist momentan unser Hauptprodukt. Darauf fokussieren wir sehr stark, weil wir, jetzt könnte man natürlich sagen, ich weiß, da kommen sehr viele Fragen auch bei den Leuten im Kopf hoch. Ne? Warum überhaupt? Was hat es damit auf sich? Hä, warum muss man die überhaupt wissen? Kann man das nicht anders lösen? Alles berechtigte Fragen, auf die wir auch gerne eingehen können im weiteren Verlauf. Das ist unser Hauptprodukt. Ja, wir fokussieren sehr stark darauf, weil wir das für uns als Nische erkannt haben. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben hier wirklich einen Need erkannt, der sehr, sehr groß ist. Es ist ja ein Produkt, das nicht den Umsatz optimiert, sondern die Kosten. Gibt ja immer so zwei Schienen, die man fahren kann. Wir fahren in dem Fall die Schiene Kostenoptimierung. Es hat einen sehr, sehr starken Impact auf einige KPIs bei so großen Unternehmen. Und
welche sind das? Das ist überwiegend dann Wartezeit an der Kasse und Kundenzufriedenheit? Oder?
Ja, das stimmt.
Bessere Übersicht über den Lagerbestand wahrscheinlich? Oder vergesse ich da was Wesentliches?
Im ersten Moment denkt man natürlich, okay, die Kassierzeiten im Wesentlichen die Zeit an der Kasse, die Schlangen, die sich bilden, wenn man nur so eine Nummer nicht weiß, das ist alles, ich würde es mal sagen, eine Sekundär-KPI. Um was es tatsächlich geht, ist die Tatsache, dass du musst so vorstellen, wenn du an der Kasse bist und du hast jetzt einen Apfel Bio, grün irgendeine Marke, und dann gibt es den gleichen Apfel nochmal in Anführungsstrichen, den gleichen nochmal nicht Bio. Und wenn du jetzt an der Kasse die Nummer nicht weißt oder einfach einen Fehler machst, weil das ist ja das Resultat von irgendwas nicht wissen, ist ja oft, dass du dann daraus einen Fehler machst, dann kassierst du das Produkt falsch. Und dieses Falschkassieren hat dann natürlich einen Impact auf deinen Lagerbestand, also auf deine Inventur dann auch. So. Und wenn,
klar.
Und das wiederum hat auch dann stark damit zu tun, wie deine Autodisposition in so einem Markt funktioniert und ob sie funktioniert und ob sie richtig funktioniert. Also Autodisposition bedeutet, dass die Systeme in den Märkten auf Basis von Verkaufszahlen gewisse Mengen an Waren auch wieder nachbestellen. Und wenn ich natürlich ständig das falsche Produkt kassiere, egal in welche Richtung, dann habe ich hier auch Probleme.
Ja, und eventuell entgeht mir auch Umsatz, wenn ich den Bio-Apfel, der vielleicht 80 Cent kostet, als nicht Bio kassiere und dann nur 50 Cent vereinnahme, dann habe ich ja auch einen entgangenen Umsatz.
Genau, das auch, aber auch in die andere Richtung. Auch wenn du es andersrum machst, ist es negativ. Dann hast du zwar einen, sagen wir mal, Mehrumsatz im Zweifelsfall, ändert aber nichts daran, dass du Folgekosten hast durch die entstehenden Probleme halt in der Inventur, Autodisposition und so weiter. Also wir können ungefähr beziffern, dass jeder Fehler an der Kasse zu zwischen ja, 12 und 15 Cent Folgekosten verursachen. Und wenn du natürlich jetzt weißt, dass so ein Supermarkt, so eine einzige Filiale zum Beispiel, kommt natürlich auf die Kette an, aber sagen wir mal zwischen 1.000 und 5.000 TLU-Produkte am Tag kassieren muss und du dann eine gewisse prozentuale Fehlerquote hast, dann kannst du dir am Ende relativ leicht ausrechnen, was das für alle Filialen weltweit dieser Kette bedeutet am Tag und dann übers ganze Jahr gesehen.
Wie hoch ist denn die Fehlerquote? Also ich vermute, die PLU für Banane und Croissants, die kennt fast jede Person an der Kasse, und die etwas exotischeren Produkte oder Gurke versus Bio-Gurke, da wird es dann vielleicht ein bisschen komplizierter oder vielleicht saisonale Artikel, I don't know. Aber ist das 1%, sind das 10%?
Und das ist eine sehr gute Frage, und das hängt nämlich extrem zusammen mit dem Wissensstand, den die Mitarbeiter über diese spezifischen Nummern haben. Und deswegen ist EasyPLU ja darauf ausgelegt, diesen Wissensstand zu erhöhen und nachhaltig zu halten. Und so funktioniert die Applikation. Und unserer Erfahrung nach sind die durchschnittlichen Wissensstände bei Mitarbeitern in Supermarktketten so zwischen 50% und 60% über alle relevanten PLU-Nummern hinweg, die sie halt in ihrer Filiale wissen müssen. Und
Das heißt, jemand an der Kasse kennt im Schnitt 50% der PLU-Nummern auswendig, und den Rest muss die Person an der Kasse entweder nachgucken oder tippt eine falsche Nummer ein.
Genau, das ist richtig. 50% bis 60%, wenn die Unternehmen überhaupt diesen Wert kennen. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wie da der Status ist. Die können das gar nicht beziffern. Und jetzt, je niedriger dieser Wissensstand ist, desto höher die Fehlerquote. Also unser Ziel ist es, dass wir die Mitarbeiter befähigen, so um die 90% Wissen zu haben über alle PLU-Nummern hinweg. Und diese 90%, die führen dann zu einer Fehlerquote, die so im Bereich 1% liegt. Also die dann wirklich relativ niedrig ist. Und wenn man das natürlich in Relation setzt mit anderen Werten, dann kommt man am Ende, je nachdem wie viele Filialen so eine Kette hat, auf extrem hohe Summen an Einsparpotenzial aufgrund dieser 15 Cent Folgekosten, die man pro Fehler eben hat.
Jetzt interessiert mich mit meinem Hintergrund natürlich, wie gewinnst du als relativ junge Firma Enterprise-Kunden mit Hunderten oder Tausenden von Filialen? Darauf würde ich gerne im zweiten Teil eingehen. Aber erstmal habe ich noch eine technologische Frage. Eigentlich finde ich es total krass, dass überhaupt Menschen diese PLUs eingeben müssen. Auf jedem Telefon läuft mittlerweile Google Lens oder sowas. Und wenn ich Google Lens über eine Banane halte, dann erkennt er auch relativ zuverlässig, dass das Banane, Croissant oder eine Gurke ist, was da liegt. Geht das nicht mit etwas mehr Technologie zu lösen, als ein Mensch, der sich im Kopf auswendig Nummern notieren muss und diese Nummer dann händisch eintippen muss? Also das klingt für mich verrückt oldschool.
Das ist auch die erste Intention, die jeder hat, und die ist auch vollkommen berechtigt. Es ist tatsächlich so, und da muss man natürlich auch diesen Bogen spannen zu diesen sehr großen Unternehmen und diesen etablierten Prozessen. Aber der wichtigste Punkt, den man dabei berücksichtigen muss, sind die Investitionskosten. Ne? Was ist mein Buy-in? Wenn ich jetzt eine technologische Lösung habe, die irgendwie das Thema löst, dann habe ich im Zweifelsfall ganz andere Investitionskosten. Und diese Investitionskosten, die wiege ich natürlich auf gegen die Tatsache, der Mensch kann diese Nummer, mein Mitarbeiter weiß diese Nummer. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, dass ein Mensch diese Nummer weiß, ist momentan immer noch die effizienteste Methode, dann wähle ich natürlich diese Methode. Ich gebe dir aber recht, grundsätzlich gibt es technologisch Ansätze, wie man dieses Thema, sage ich mal, entschärfen kann. Jetzt denken ja viele Leute auch, es gibt ja diese Self-Checkout-Kassen und so weiter, das ist doch alles und so weiter und so fort. Aber das Problem mit Self-Checkout ist tatsächlich in diesem konkreten Fall auch, dass es das Problem nicht löst, sondern sogar eher verstärkt. Weil was bedeutet Self-Checkout? Self-Checkout bedeutet nichts anderes. Die PLU-Nummern sind ja deswegen trotzdem weiter existent. Das heißt, ich habe meinen Apfel, meine Birne und 10 Varianten davon, und jetzt verlagere ich das Problem einfach an den Kunden. Und jetzt kann man sich überlegen, was ist wahrscheinlicher, dass der Kunde jetzt das richtige Produkt am Self-Checkout dann noch auswählt und auf seinem Display austippt oder dass ein Mitarbeiter das Produkt kennt, erkennt anhand seiner PLU-Nummer. Insofern ist das Letztere das Wahrscheinlichere. Insofern verursachen diese Self-Checkout-Kassen in der Ebene sogar noch mehr Probleme. Ganz davon abgesehen, dass sie ja noch ganz andere Probleme verursachen und nicht ohne Grund gerade in den USA auch wieder viel rückgebaut wird an diesen Self-Checkout-Themen. Da ist Deutschland noch nicht so. Das ist 2 Jahre hinterher, das Thema bei uns. Aber in 2 Jahren werden wir wahrscheinlich auch davon sprechen, dass Self-Checkout wieder rückläufig ist, aus verschiedensten Gründen.
Was sind die 1, 2 wichtigsten Gründe, ohne jetzt zu sehr in die Supermarkt-Economics reinzugehen?
Ja, ist auch nicht so unser Kernthema. Jetzt mit den Self-Checkout-Kassen, aber 2 wichtige Punkte sind einmal halt klar Diebstahl, Verlust so. Mhm. Und auch tatsächlich, soweit es mir bekannt ist, die Investition im Sinne von der Mitarbeiter, die Gebundenheit der Mitarbeiter trotzdem an diese Systeme. Das heißt, selbst wenn ich 15 Checkout-Kassen habe, Self-Checkout-Kassen, brauche ich trotzdem die ganze Zeit 4, 5 Mitarbeiter, die bereitstehen, um da irgendwelche technologischen Probleme zu lösen. Ne? Klassisches Beispiel, ich war letztens im Rewe, habe Self-Checkout gemacht, dann kam da auf dem Display, ich kann nicht weitermachen, hatte ein Bier, habe ein Bier gescannt und jetzt wollte er meinen Ausweis haben. Ne? So banale Sachen, weil er sagt, er muss jetzt wissen, ob ich 18 bin. Und diese Sachen sind alle technologisch sicherlich lösbar, aber momentan, und jetzt spezifisch auf PLU-Nummern, befinden wir uns halt in einer Situation, ich würde das jetzt mal vorläufig, vorsichtig als Art Brückentechnologie bezeichnen, dass es immer noch das Effizienteste ist, wenn die Nummern von den Mitarbeitern gewusst werden. Und das Schwierige daran ist ja auch, dass eben PLU-Nummern nicht einfach überall die gleichen sind. Ne? Es kann ja zum Beispiel sein, du hast Filiale A und du hast Filiale B und in Filiale A hast du das gleiche Produkt wie in Filiale B, aber in Filiale B ist die PLU-Nummer für das Produkt ein anderes. Warum ist das so? Weil die Filiale B vielleicht einen anderen Zulieferer hat und der Zulieferer bestimmt dann die PLU-Nummer und so kann das quasi wieder abweichen und so kann es sein, dass ich das gleiche Produkt in 2 Filialen habe mit 2 unterschiedlichen PLU-Nummern und da gibt's, was ich damit sagen will, ist, es gibt eine ganze Menge komplizierte Dinge, die in diesem Thema sich wiederfinden, die da aufpoppen, die man so von außen im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat. Und da muss ich auch zugeben, ne, als wir dieses Produkt entwickelt haben und die Idee dazu hatten und diesen Need auch erkannt haben, habe ich auch am Anfang so ein bisschen gesagt, ja, mein Gott, das sind halt ein paar Nummern und so, das ist ja easy, aber
der Teufel. Wie lange ist so eine Nummer, die Kassiererin, der Kassierer da eintippen muss?
Die sind relativ kurz, die sind zwischen 3 und 5 Stellen in der Regel. Das heißt, das sind eigentlich einfach zu merkende Nummern, theoretisch. Ja.
Und wie viele PLU-Artikel hat ein Supermarkt?
Das kann stark variieren, aber in der Regel so zwischen 100 und maximal 300, kann auch mal sein, ne?
Okay, das heißt, ich muss mir im Schnitt 200 dreistellige Nummern merken als Person an der Kasse. Und
wenn schlecht läuft, ist es so, ja.
Okay. Und ihr sagt jetzt, ihr habt eine Möglichkeit gefunden, Supermarktketten, Filialisten dabei zu unterstützen, dass die Menschen an der Kasse sich diese Nummern leichter einprägen können. Du hast gerade schon das Thema oder den Begriff Brückentechnologie ins Spiel gebracht. Ich habe 2 Fragen. Erstens, wie macht ihr das ganz konkret? Und was ist dann, wie ergibt sich da wirklich mein Einsparpotenzial? Weil ich stelle es mir als einen enorm hohen Zeitinvestor, der ja auch bezahlte Arbeitszeit wahrscheinlich ist, von den Menschen, um diese Nummern alle auswendig zu lernen und denk direkt, wie du gesagt hast, in Richtung, da muss es doch eine Kombination aus Kamera und Waage geben oder so, die relativ gut erkennt, ist das ein Apfel, eine Birne, eine Banane oder eine Erdbeere, was da vor mir liegt. Aber fangen wir mal mit der Frage an, wie macht ihr es konkret, dass die Menschen sich mit dem Einsatz von EasyPLU leichter die Nummern aneignen können?
Also der erste Schritt ist natürlich, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie muss diese Anwendung konkret ausgestaltet sein. Das heißt so ein bisschen lernpsychologisch auch, ne? Wie schafft man es, dass, wie du schon richtig gesagt hast, so eine Menge Nummern, das kann auch ein Pain sein. Das heißt, wie schafft man es, diesen Pain möglichst klein zu halten, indem man Lernmodis schafft, die Mitarbeiter gerne machen, sofern man das sagen kann. Deswegen spielt natürlich auch das Thema Gamification immer eine sehr große Rolle. Das heißt, es gibt verschiedene Lernmodi unterschiedlichster Natur, in denen Mitarbeiter in gewissen Szenarien diese Nummern lernen können. Das kann jetzt zum Beispiel so ein 1-aus-4-Modus sein, wo ich dann ein Bild sehe von dem Produkt und dann 4 verschiedene Antworten habe, ne, welche Nummer ist die richtige oder andersrum, ich sehe das Produkt nicht und habe nur den Namen. Also es gibt verschiedene Szenarien. Das heißt, in diesen Szenarien.
Ich glaube, alle, die schon mal so in Duolingo reingeguckt haben, da gibt es ja einige von diesen Varianten. Seid ihr dann quasi aufgebaut genau. wie eine Duolingo-App zum Erlernen von PLU-Nummern?
Ich würde sagen, in Ansätzen und dann halt sehr spezifisch auf dieses Supermarkt-Setup, weil diese Lernmodi auch diese Situation an der Kasse simulieren. Ne? Wie sieht das Kassendisplay aus, das ich da vor mir habe? Das machen unsere Lernmodi auch. Das heißt, der Supermarkt hat die Möglichkeit, das so aussehen zu lassen, wie es bei ihm eben aussieht, um dieser Realität möglichst nahe zu kommen. Und tatsächlich muss man auch wissen, dass die Supermärkte die Mitarbeiter, das Wissen über die PLU-Nummern ja auch bei den Mitarbeitern abfragen. Das heißt, es gab da kommt auch der Need wieder ins Spiel, den wir dann erkannt hatten. Ne, es gibt gewisse Prozesse, es ist ja auch Teil des Onboardings bei neuen Mitarbeitern und so weiter, wie diese Nummern erlernt werden sollen. Jetzt haben die Mitarbeiter, die Unternehmen früher gesagt, oder die Filialen gesagt, oder die Store-Manager in den Filialen gesagt, hört mal zu, hier hast du 25 Seiten, lern die, bis du anfängst, musst die wissen. Was das jetzt arbeitsrechtlich bedeutet, will ich jetzt gar nicht betrachten. Ne? Wenn ich einem Mitarbeiter schon vorher sage, du musst jetzt 3 Wochen vorher schon die lernen, das lassen wir mal ausgeklammert. Aber so lief es im Grunde ab so. Und dann kommen die in die Unternehmen, in die Filialen und müssen die schon können. Und dann werden die alle 2 Wochen mal so zum Test gebeten, sagen, hey, wir haben mal gerade wieder einen Test, weil wir haben jetzt neue Ware und so weiter. Kannst du die auch? Hier ist dein Zettel. Hier stehen die da drauf. Mach bitte diesen Test. So ein bisschen wie in der Schule oldschool-mäßig. Das hört sich alles viel oldschooler an. Oder es hört sich sehr oldschool an und es ist tatsächlich auch sehr oldschool, diese Prozesse teilweise, aber man muss auch immer bedenken, die haben auch durchaus ihre Berechtigung. Ne? Und wenn man da tiefer eintaucht in diese Welt, dann versteht man auch viele Sachen und viele Hintergründe, warum das so ist. Aber was wir gemacht haben mit ECPLU ist, diese ganzen, sage ich mal, teilweise händischen Prozesse komplett zu digitalisieren. Ne? Ist ja der Klassiker, ich digitalisiere irgendeinen Vorgang, einen Prozess das ist ja der zweite Klassiker. Ne? Früher habe ich es mit Excel gemacht, jetzt mache ich es mit der Anwendung in Geil. So ein bisschen ist es bei uns auch. Das heißt, wir haben alle Prozesse digitalisiert in unserer Anwendung, alle Probleme gelöst, die wir sozusagen erkennen konnten in Zusammenhang mit PLU-Nummern. Das sind nämlich eine ganze Menge. Und und haben dann daraus eben dieses Produkt geschaffen. Ja.
Okay. Und wie groß kann eine Firma werden in dieser Nische?
Also wenn du jetzt auf diesen Addressable Market abzielst, wir würden sagen, dass wir jetzt nur mit unserem Nischenprodukt, wenn wir jetzt nur ECPLU betrachten, was wir als Door-Opener für uns eigentlich nutzen wollen, dass wir jetzt so zwischen 50 Millionen plus, ne, dass der Markt schon hergibt für uns. Also es ist jetzt eine Nische, aber eine Nische, die halt Nische auf die Anzahl der potenziellen Customer, würde ich sagen. Das ist eine sehr spitze Zielgruppe, die wir haben, die wir auch ganz klar definieren. Ne? Also wir sagen halt, sobald ein Supermarktkette, ein Unternehmen, was mit PLU-Nummern arbeitet, das sind übrigens nicht nur Supermarktketten, aber das ist so der Fokus, sobald die, sage ich mal, 100 Filialen haben, sind die für uns interessant. Alles, was darunter ist, ist für uns eher mal uninteressant. Das fällt nicht in unseren
ICP
genau. Genau, und wir sagen, okay, wir haben einen sehr großen Markt. Das Problem existiert in Europa, es existiert auch in Nordamerika. In Asien, da wissen wir zu wenig, das klammern wir mal aus, da ist der Markt auch ein bisschen anders. Und darauf fokussieren wir. Und da wir tatsächlich, und oft ist es ja so, dass man sagt, okay, das ist, wenn du da keinen Mitbewerber hast in diesem Segment, dann ist vielleicht dieses Segment einfach nicht interessant genug. Tatsächlich ist es bei uns nicht so. Ich würde sagen, das Segment ist für uns sehr, sehr interessant aus verschiedenen Gründen und gleichzeitig haben wir aber auch keinen Mitbewerber, der genau dieses Problem adressiert, wie wir es halt machen. Es gibt Dutzende Mitbewerber im Learning-Bereich, mit denen wir auch konkurrieren wollen, mit unserem anderen Produkt und auch als Plattform später konkurrieren wollen, aber mit ECPLU haben wir auch keinen direkten Konkurrenten und insofern ist unsere Strategie, mit dieser Nische die Tür zu öffnen und dann halt zu wachsen, ne? Weil wenn du den Fuß bei so Unternehmen in der Tür hast, dann hast du natürlich im Bestfall noch weitere Möglichkeiten, noch tiefer reinzukommen. Ne?
Ja, du hast in der Regel viele Mitarbeitende, die dann vielleicht schon deine App auf dem Telefon haben oder auf dem Device, auf dem sie lernen. Jetzt sagst du bewusst, das ist eventuell eine Brücken oder es ist bestimmt eine Brückentechnologie und es ist mehr so ein Door-Opener. Was ist denn die größere Vision von Knowledge Hero? Also was macht ihr in 5 bis 10 Jahren?
Ja, also grundsätzlich ist es ja immer noch schwieriger geworden heutzutage, in so langen Zyklen zu denken, gerade als Startup. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine ganz klare Vision. Und ich formuliere das, oder ich habe angefangen, das unter diesem Satz in letzter Zeit zu formulieren. Wir wollen als Plattform agieren. Das heißt, wir wollen wir wollen für verschiedene Branchen spezifische Lösungen entwickeln im Learning-Bereich und die sozusagen als Plattform anbieten, ne, wo sich jeder so sein Ding rauspicken kann, was für ihn nützlich und wichtig ist. Und dieser Satz, den ich da formuliere, ist immer Single Source of Learning. Das heißt, wir wollen eine Plattform haben, in dem ein Unternehmen nichts anderes braucht wie unsere Plattform, um alle, sage ich mal, Lernthemen, die es zu adressieren gilt, innerhalb des Unternehmens lösen kann. Das ist eigentlich unsere größere Vision.
Okay. Und wie groß ist die Company? Wie viele Mitarbeitende habt ihr jetzt?
Also wir haben jetzt in der Festanstellung 8 Leute und wir haben nochmal extern mit den neuen Sales-Leuten, jetzt muss ich selber nachdenken, sorry, haben wir nochmal 13 Leute. Das heißt, wir haben 13 externe, 8 interne, genau. Und da muss ich auch dazu sagen, dass in der ganzen Entwicklung dieses Produktes EasyPLU insbesondere und in der Entwicklung der Firma es sehr, sehr wichtig war für uns, mit diesen Externen auch zusammenzuarbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass wir einige Externe da im Boot haben, die ja ohne dies auch überhaupt nicht möglich gewesen wäre, für uns das in der Form umzusetzen.
So von auf den super, super schöne Überleitung, Flo, weil du hast gesagt, ihr habt 13 externe Mitarbeitende, vor allem im Sales. Und ihr richtet euch ja sehr klar an Enterprise-Kunden oder vielleicht auch mittelständische Kunden. Also wir reden von den Rewes, Edekas, Aldis, Lidls. Und die Information ist öffentlich. Ihr habt jetzt vor nicht allzu langer Zeit Lidl auch als Kunden gewonnen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen reingehen. Das finde ich nämlich auch für andere SaaS-Founder total spannend, wie es euch gelungen ist, mit so einer großen externen Salesforce effizient dann auch einen Kunden wie Lidl zu gewinnen und andere Enterprise-Kunden zu gewinnen, weil man ja eigentlich sagt, in der Phase so bis 8, 10 Mitarbeitender ist es eigentlich Founder-Sales und vielleicht dann irgendwann Founder-Led-Sales. Ihr habt euch für einen ganz anderen Ansatz entschieden und da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, klar, gerne. Also da muss man dazu sagen, wie du schon richtig gesagt hast, Lidl ist unser Kunde bei EasyPLU und wir haben nicht nur Lidl als Kunde, sondern tatsächlich die ganze Schwarzgruppe. Das bedeutet dann auch Kaufland wird nachziehen. Momentan befinden wir uns im Rollout mit Lidl. Das heißt, das geht jetzt relativ schnell. Ich hatte letzte Woche noch irgendwo gepostet, wir haben jetzt 5.900 Filialen ausgerollt. Jetzt sind schon 6.500. Also wir haben innerhalb von einer Woche 600 Filialen ausgerollt. Und wir haben jetzt 108.000 User in der Applikation. Mhm. Pi mal Daumen.
Wow. Wow, 108.000 Menschen lernen schon über eure App.
Genau, tatsächlich, und das muss man auch dazu sagen, oder es ist vielleicht interessant, es gibt nicht viele Anwendungen, die so nah an die Mitarbeiter rankommen. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Konzern wie Lidl anguckt, Schwarzgruppe, aber dann mal Lidl rauspickt, dann wird man feststellen, dass da so ungefähr 300.000 Menschen arbeiten und von diesen 300.000 Menschen arbeiten 90.000 in den Supermärkten. Und 90% in den Supermärkten, so rum, nicht 90.000. Ja. Und diese 90%, das sind genau die Leute, die wir sozusagen auch mit unserer Anwendung adressieren und die mit unserer Anwendung auch arbeiten. Und genau, wir befinden uns jetzt momentan im Rollout und am Ende des Jahres wird im konkreten Fall von Lidl, werden wir weltweit in 32 Ländern unser Produkt ausgerollt haben und das wird dann dazu führen, dass es ungefähr so 12.500, 13.000 Filialen sind.
Und das wo ist dann 270.000 Menschen die App zum Lernen nutzen.
Pi mal Daumen, so knapp unter 300.000 wird es dann am Ende sein, genau. Und du hattest 2 Fragen formuliert, jetzt hatte ich die zweite.
Ja, wie gewinnst du einen Kunden wie Lidl mit so einer großen externen Salesforce? Oder ist das dann am Ende doch was du als Founder machst? Weil typischerweise sind Early-Stage-SaaS-Companies mit unter 10 Mitarbeitern da, ist ja eigentlich der oder einer der Founder, jemand im Founder-Team auch verantwortlich für Sales.
Ja, es ist schon so, dass man, wir hatten das Glück auch, gerade in Bezug auf EasyPLU, ne, wir haben diesen Need erkannt, wir haben die Idee entwickelt, wir hatten so ein bisschen das Glück, dass wir da eine gewisse offene Tür eingerannt durch so eine offene Tür gelaufen sind bei Lidl und wir hatten dann auch die Möglichkeit, in der Produktentwicklung sehr, sehr viel Feedback auch zu kriegen, sehr, sehr viele Insights, die wichtig sind, um das bestmögliche Produkt für unseren Anwendungsfall zu entwickeln. Insofern ist aus dieser, sage ich mal, Partnerschaft auf der Ebene dieser Informationen, ne, was gibt es da für Herausforderungen im Rahmen mit PLU-Nummern, im Zusammenhang mit Lidl ist natürlich auch entstanden, dass wir die Schwarzgruppe dann als Kunden gewinnen konnten. Insofern hast du vollkommen recht, das basiert jetzt noch nicht auf unseren externen Sales-Prozessen, die wir aufbauen, wo wir gerade jetzt anfangen, die auch zu vertesten. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange Zeit auch in die Produktentwicklung oder relativ lange Zeit in die Produktentwicklung gesteckt, beziehungsweise auch dann in der Pilotphase uns entsprechend viel Feedback geholt, ne, um wirklich auch sicher zu sein, so ist es richtig, so muss es sein, so wird es angenommen, so haben wir eine Chance auch mit dem Produkt, wirklich diese ganzen Probleme zu lösen, die wir auch adressieren. Und jetzt in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, das ist aus meiner Sicht eigentlich die spannendste Phase, die wir haben, in der wir eben versuchen oder sagen, das ist mal unsere These, okay, wenn das für so einen Kunden funktioniert, wie die Schwarzgruppe und das Problem auch bei anderen Kunden existiert, das wissen wir, dann muss unser Produkt auch bei den anderen Kunden funktionieren. Das ist mal die Grundannahme. Und jetzt haben wir, sage ich mal, von Anfang an auch gesagt, okay, wir haben das Produkt so gut in unserem Rahmen. Wir sind ja ein gebootstrapptes Unternehmen. Das heißt, wir haben keinerlei, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Spielgeld oder große Burning Rate Possibilities. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir haben dieses Produkt so professionell wie möglich mit unseren Mitteln auf die Beine gestellt. Und ich würde behaupten, das ist sehr, sehr gut gelungen. Und jetzt wollen wir natürlich auch, wenn es um Sales geht, auch professionelle Prozesse aufbauen. Und dazu brauchen wir halt die richtigen Leute. Und aus meiner Sicht, man muss ja seine Stärken und Schwächen kennen. Ich bin sicherlich niemand, der sehr, sehr gut in Sales ist. Ich kann sicherlich viele Sachen erklären zum Produkt und so weiter und die größere Vision auch drumherum bauen. Aber ich bin nun mal kein Sales-Mensch in erster Linie. Und dann haben wir uns relativ schnell entschieden, dass wir auch mit externen Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben dann intern die Stelle besetzt eines Senior Sales Managers. Da haben wir jemanden sehr, sehr guten bekommen von einer anderen relativ großen Firma. Und den haben wir da abgeworben, rausgeholt. Und dann haben wir gleichzeitig angefangen, halt uns externe Partner zu suchen, mit denen wir unseren Sales-Prozess aufbauen, die dann eigene BDRs und SDRs für uns hiren, die wir dann ein bisschen klassisch natürlich auch auf die Akquise ansetzen. Und insofern als das.
Wie funktioniert das? Sind die denn Fulltime nur für euch unterwegs oder sind die shared mit anderen Firmen und vertreiben mehrere Produkte während ihrer Arbeitszeit?
Die sind Fulltime für uns unterwegs und die sind auch spezifisch für unsere Märkte, die wir jetzt am Anfang adressieren wollen, auch gehired. Das heißt, wir haben identifiziert, okay, mit welchen Märkten wollen wir starten. In unserem Fall ist es jetzt der gesamte Dachraum, den wir natürlich angehen. Wir haben UK, Irland und wir haben Polen und Frankreich. Und diese Märkte gehen wir jetzt im Konkreten an. Und die Aufgabe ist natürlich ganz, ganz klassisch, sage ich mal, die Entscheider zu identifizieren, die Entscheider im besten Fall in eine Demo zu kriegen. Und in dieser Demo, in diesem Demo-Call übernehmen wir dann und mit unserem internen Team und versuchen dann, diesen Prozess fortzuführen und im Bestfall dann einen Piloten zu machen mit einem Kunden und aus dem Piloten dann den letzten Endes den Contract, den Deal zu machen, beziehungsweise auch nochmal wichtige Informationen spezifisch vom Kunden im Piloten mitnehmen. Ne? Also manchmal gibt es nochmal Eigenheiten, die vielleicht in dem Unternehmen da sind, die wir dann in der Applikation noch mit einfließen lassen wollen, ja, in der Entwicklung.
Also lass mich nochmal kurz verstehen. Du hast intern einen Senior Sales Manager oder sagen wir mal einen Head of Sales und dann hast du 13 externe Menschen, die sich fulltime darum kümmern, Demos zu buchen, bei im deutschsprachigen Raum und die anderen Länder, die du gerade genannt hast? Nee, wo habe ich nicht aufgepasst?
Das war ganz am Anfang, das hatte ich vielleicht auch nicht richtig dargestellt. Wir haben 13 externe Leute, aber nicht alle von denen sind im Sales unterwegs.
Ach, das heißt, so, okay.
Wir haben auch jemanden, der nur für unseren ganzen Kubernetes-Cluster zuständig ist, ne, die ganze Serverarchitektur. Das heißt, Sales-Leute haben wir tatsächlich, also unsere interne Stelle, und dann haben wir noch 4 BDAs. Und 2 davon sind nur für Frankreich, weil Frankreich ein sehr spezieller Markt
ja,
ist.
Ja.
Und die anderen beiden sind jeweils angesetzt, eine auf den Dachraum und eine auf UK Irland. Da würden wir.
Okay, jetzt macht Sinn. Sorry, ja. da hast du mich verloren. Ich dachte, du machst mit 13 externen Sales. Und da wollte ich fragen, was machen die den ganzen Tag?
Genau, ja, das ist ja bei der Spitzenzielgruppe äußerst schwierig, ne? Also irgendwann ist dann auch durch so. Es gibt nun mal halt keine 25.000 Supermarktketten insofern.
Aber wie viele gibt es denn in Deutschland?
Also es kommt immer drauf an. In Deutschland ist ein Markt, der sehr zu ist. Also das heißt, fast nur deutsche Firmen haben auch den deutschen Markt in der Hand. Mhm. In Frankreich, in Polen und so sieht es ganz anders aus. Ne? Es gibt zum Beispiel in Polen auch viel Carrefour und sowas. Das heißt, Leclerc zum Beispiel, die eigentlich ursprünglich aus Frankreich kommen. Und dann gibt es in jedem Markt, jetzt klammern wir mal kurz Deutschland aus, aber es gibt in jedem Markt dann, sage ich mal, so ein paar Hidden Champions vielleicht, kann man es so nennen, die mit ein paar tausend Filialen agieren nur in ihrem eigenen Land. Ne? Gerade in Polen ist das der Fall zum Beispiel. Und am Ende des Tages würde ich sagen, haben wir, jetzt mein speziell in Deutschland, haben wir vielleicht zwischen 30 und 50 potenzielle Kunden, ja, die wir adressieren. Ne? Also es ist eine sehr, sehr kleine Zielgruppe von der Kundenanzahl. Ändert aber halt nichts daran, dass es für uns ein Riesenpotenzial ist, ja.
Ja, und das ist dann ja schon in der Regel Enterprise Sales, also klassifiziert durch eine überschaubare Anzahl von Kunden. Das heißt, du kannst da wahrscheinlich Account-Based Marketing machen und hast wahrscheinlich auch nicht nur eine Person, sondern ein komplexes Buying Center, was dann involviert ist in deine Kaufentscheidung. Du hast jetzt Lidl als Kunden herausgegriffen. Wie überzeugt ihr denn andere Enterprise-Kunden, mit euch zusammenzuarbeiten? Kannst du uns da mal durchführen?
Ja, da haben wir uns natürlich auch sehr stark Gedanken gemacht, wie wir das angehen wollen. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir eine Applikation bieten, in der es darum geht, Kosten zu sparen. Und genau dieses Thema zeigen wir von Anfang an auf. Ne? Wir haben, das kann jeder gerne auf unserer EasyPLU Landingpage angucken, auf unserer Webseite, da haben wir auch so einen ROI-Kalkulator. Und der ist eigentlich ziemlich akkurat. Da kann man wirklich dann sagen, okay, ich habe so und so viele Filialen, ich verkaufe so und so viele PLU-Nummern am Tag pro Filiale. Was hat es für mich für Konsequenzen, für Folgekosten, wenn meine Mitarbeiter einen Wissensstand von X haben? Und dann kann ich das vergleichen im Verhältnis zu, wenn sie jetzt Wissensstand Y haben. Also ich kann sagen, okay, 60% mit EasyPLU, danach 90%, oh, dann spare ich mir ja irgendwie hier 300 Millionen Euro im Jahr. Und das sind teilweise halt Summen, die dann natürlich ein bisschen hellhörig machen. Und da hören die Leute dann natürlich schon auch gerne zu. Und auch mit diesem, sage ich mal, Key gehen wir auch sofort rein. Ne? Wir weisen sofort darauf hin, hier geht es darum, wirklich Kosten zu sparen. Und diese Kosten können jetzt gespart werden, Brückentechnologie hin oder her. Jetzt kannst du die sparen. Wenn es in 3 Jahren anders aussieht, trotzdem hast du 3 Jahre dann halt jedes Jahr vielleicht 200 Millionen Euro gespart oder noch höheren Betrag, je nachdem, wie viele Filialen du halt eben hast. Und gerade für so große Kunden wie Edeka und Lidl und Rewe, die genannten haben jetzt zum Beispiel zwischen 11.000 und 16.000 Filialen. Edeka nur Deutschland, aber Rewe und ne, könnt ja noch anderes dazu und Lidl eben auch. Und dann macht es natürlich einen riesen Impact. Und so versuchen wir, die Kunden zu überzeugen. Und bis dato, unser Selbstprozess ist noch relativ jung, gelingt uns das auch erstmal ganz gut, ja.
Wow, okay. Also du kommst mit einem relativ klaren Business Case. Das heißt, es ist auch in unabhängig von der konjunkturellen Lage einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen. Da hören dir wahrscheinlich erstmal ein paar Leute zu. Wer sind denn die Leute in der Regel? Ist das die Einkaufsabteilung? Sind das irgendwelche Inhouse-Consultants bei den Supermarktketten, die über Effizienz nachdenken? Oder wie kommst du in die Organisation rein?
Das können tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Abteilungen. Da kommen wir auch zu dem Thema einer Enterprise, was auch diese Herausforderung, auch die richtigen Leute zu adressieren. Es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ein Learning zum Beispiel, was wir haben, ist, es gibt in großen Konzernen, mit denen wir in der Regel zu tun haben, gibt es sehr, sehr oft eine Abteilung, die nennt sich Innovations. Das heißt, die sind explizit dafür zuständig, mit Startups zusammenzuarbeiten, Lösungen zu identifizieren, die ihnen weiterhelfen, weil sie sagen, hey, wir können nicht alles selber entwickeln. Sie haben oft den Anspruch, ne, wir machen alles selber und in-house und so weiter und so fort. Aber die Realität sieht oft anders aus. Und weil die Prozesse in so großen Unternehmen auch natürlich oft politisch sind, aber insgesamt natürlich auch oft komplex und es sehr, sehr lange dauern kann, bis man eine neue Anwendung, irgendein neues Feature, egal um was es geht, sage ich mal, in der Software, im Softwarebereich auf die Straße gebracht hat, arbeitet man halt mit Startups zusammen, um relativ schnell an den normalen Strukturen vorbei einen Piloten machen zu können. Ne? Nicht durch 10 Abteilungen durch, 1000 Genehmigungen holen, da gibt es Innovations, zack, nächste Woche starten wir Kickoff und dann geht es für so einen Konzern relativ schnell. Das heißt, das sind Personen, die man adressieren kann in den Innovations-Abteilungen. Dann ist es für unseren Fall auch sehr oft der Einkauf, wie du auch schon vermutet hast, richtig. Es ist ja immer so, ein Unternehmen, alle sind immer daran interessiert, irgendwo Kosten zu sparen. Und wenn ich derjenige bin, der was identifiziert, wo ich sagen kann, hört mal zu, ich habe hier ein Riesenpotenzial aufgetan und die haben eine Lösung, dann ist es natürlich immer was jemand gerne auch macht. Ne? Eine gute Lösung zu präsentieren ist ja erstmal nie was Falsches. Das heißt, es kann der Einkauf sein und es kann auch HR sein. Und sehr häufig ist es auch HR, weil gerade wenn es um Mitarbeiterbildung, Fortbildung, Weiterbildung geht, kommt natürlich Onboarding, kommt natürlich HR ins Spiel. Und das sind so die, sage ich mal, drei großen Adressaten, ja, die wir angehen.
Okay. Und hast du dann eine Sales-Strategie, sowas wie Medic oder Medpick oder so im Einsatz, dass du auf verschiedene Influencer innerhalb des Unternehmens auch strategisch zugehst?
Nein, das machen wir tatsächlich so in der Form noch nicht. Ne? Also wir sind jetzt im ersten Schritt relativ klassisch unterwegs, würde ich sagen. Wir haben unsere Prozesse, um die möglichst richtigen Personen zu identifizieren über LinkedIn oder über andere Kontakte, die offen liegen, die möglich sind einzusehen und haben dann sozusagen da unsere Pipeline, füttern unsere Pipeline damit. Das heißt, wir sind da eigentlich noch relativ klassisch unterwegs und das ist auch dem geschuldet, dass wir halt sagen, okay, unsere Zielgruppe ist super spitz, wir können uns da jetzt alle möglichen fancy Sachen überlegen, aber wir müssen am Ende des Tages die Entscheider identifizieren und möglichst schnell mit ihnen ins Gespräch kommen. Natürlich ändert es nichts daran, dass wir natürlich Awareness schaffen müssen. Es gibt noch andere Sachen, wo wir sagen, okay, unser Produkt muss bekannt werden. Es kann auch von unten nach oben gehen. Es kann auch sein, 10 Filialen bei Rewe haben das gehört als Beispiel und haben dann mal angefragt irgendwie bei ihrem Vorgesetzten, hey, das wäre doch eine coole Lösung. So kann es auch funktionieren. Aber wir bespielen hauptsächlich, sage ich mal, die andere Seite, in der wir wirklich die richtigen Entscheider versuchen zu identifizieren und uns da vorzuarbeiten. Ja. Und du hast ja auch schon richtig gesagt, natürlich im Unternehmen kann das bedeuten, dass man sehr, sehr viele unterschiedliche Touchpoints halt hat. Ne? Ist man vielleicht mit 25 verschiedenen Leuten Kontakt gewesen, bis man letzten Endes an der richtigen Stelle ist. Und dabei wichtig ist auch zu wissen, wir adressieren Enterprise-Kunden, aber wir haben auch eine Enterprise-Solution. Und das meine ich insofern, als dass die Solution, die wir haben, das mache ich mal nebenbei in der Entscheidung, dass wir uns diese Solution einkaufen. Da geht es ja, sage ich mal, um relativ große Summen. Und diese Entscheidungen, die werden dann teilweise halt sogar auf Vorstandsebene getroffen, weil diese Tragweite der Entscheidung, so ein Produkt überall auszurollen, relativ groß ist.
Ja. Ja. Und starten die dann auch direkt mit einem großen Rollout oder funktioniert das in der Regel erstmal über kleinere Proof of Concepts, dass du sagst, erstmal in einer Region oder wir machen das erstmal in 10 Filialen oder so?
Ja, die Regel ist tatsächlich, einen Pilot zu machen, ja, um auch den Proof zu erbringen nochmal, ne? Weil erzählen kann man immer viel. Klar hilft es uns, mit anderen Kunden auch, ne, andere Kunden auch vorzuzeigen im Sinne von die Erfolge auch, ja, insofern es halt möglich ist. Natürlich hat immer alles so seine Einschränkungen, aber auch darüber zu sprechen. Und aber der normale Weg ist nicht, ne, dass sich jemand entscheidet, sagt, alles klar, let's do it und dann rollen wir das weltweit aus. Das ist ja eigentlich nicht der normale Werdegang. Der normale Werdegang ist, hey, wir machen erstmal Piloten, schauen uns das mal in 25 Filialen an und von da ab geht's dann quasi weiter. Und gerade in diesen Pilotphasen identifizieren wir auch nochmal neue Sachen. Ne? Ist das bei dem Kunden wirklich auch so, sind die Lernmodi so gestaltet für den, dass das auch für ihn passt? Oder müssen wir ein bisschen featuremäßig was weiterentwickeln und haben wir nochmal ein To-Do, mit dem wir aus diesen Piloten rausgehen? Ja.
Was ist deine Philosophie zu bezahlten versus kostenlosen Proof of Concepts?
Ganz klar, also kostenlosen Proof of Concept machen wir gar nicht, weil wir sagen, es steckt auch für uns natürlich Arbeit dahinter, aber das ist nicht so wichtig, sondern der wesentliche Punkt ist, wenn ich jemandem was kostenlos an die Hand gebe, besteht immer die Gefahr, gerade in so großen Konzernen, dass die Ernsthaftigkeit da verloren geht und die sagen, ich sage es jetzt mal so salopp, hey, wir haben da 3 Werkstudenten gerade, die sollen doch mal das Projekt mit denen machen. Und dann geht da einiges verloren, was vielleicht wichtig ist und deswegen machen wir das gar nicht. Was wir aber machen ist, wir bieten den Piloten an, haben dann 2 verschiedene Varianten, Anzahl der Filialen und so weiter zu einem fixen, überschaubaren Preis, den normalerweise jemand auf einer gewissen Entscheidungsebene auch mal so einfach durchwinken kann. Und wir verrechnen das dann später mit den Lizenzkosten, die dann anfallen, wenn wir tatsächlich ausrollen. Insofern ist es für den Kunden relativ risikofrei. Ja.
Alles klar, cool. Danke für den Überblick, Flo. Dann bin ich sehr gespannt, wo die Reise für euch hingeht. Und vielleicht kannst du dir noch mal einen ganz kurzen Ausblick geben, was neben Easy PLU noch die anderen Produkte sind und noch mal meine Frage aufzugreifen, wo ihr dann in 5 bis 10 Jahren seid.
Ja, also die anderen Produkte, ich hatte ja schon erwähnt, Easy Training, das ist so unser Ursprungsprodukt, ne, mit Wissensstand, Abfrage und Zertifizierung. Da wollen wir jetzt in nächster Zeit, oder sind auch gerade schon dabei, wesentlich weiterentwickeln, auch technologisch angleichen. Das ist ja das ältere Produkt im Verhältnis zu Easy PLU. Das heißt, da steht einiges Technologisches auch an. Und dann wollen wir natürlich uns als Single Source of Learning platzieren, eine Plattform haben, die nicht nur wie bei Easy PLU in Anführungsstrichen Supermarktketten adressiert, sondern auch für alle möglichen anderen großen Firmen Möglichkeit schafft, sich gezielt die Solutions rauszusuchen, die für sie relevant sind. Also das ist, sage ich mal, so die Reise, auf der wir uns begeben. Genau, ja.
Und wollt ihr das weiterhin Bootstrap tun oder schaut ihr euch da zeitnah nach Partnern an, mit denen ihr das Wachstum gemeinsam finanzieren wollt?
Es ist so, wir hatten durchaus den einen oder anderen Kontakt. Ne? In so einer Phase als Startup ergeben sich manchmal auch Dinge. Bisher haben wir aber nicht konkret, sind wir auf nichts Konkretes eingegangen. Es ist schwierig, um ehrlich zu sein, diese Frage ganz klar zu beantworten. Es kommt immer auf die Konstellation an. Momentan sind wir in einer Phase, in der wir sehr gut klarkommen in unserem Bootstrap-Modus. Aber es kann sein, aus Gründen, die ich vielleicht jetzt auch noch nicht vorhersehe, dass sich das ändert und wir sagen, wir wollen einfach noch schneller in den Markt rein mit verschiedenen Lösungen und unsere eigene Möglichkeiten reichen vielleicht dazu nicht aus. Lass uns doch mal umgucken, sage ich mal. Also ich würde jetzt nichts ausschließen.
Alright. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wen die Story mehr interessiert, der findet dich auf jeden Fall auch auf LinkedIn und natürlich auch beim Artist Summit, hast du gesagt, bist du auch auf jeden Fall dabei im Oktober. Ja. Dann bleibt mir eigentlich nur, unsere Abschlussfrage zu stellen. Wo würdest du unsere Hörerinnen und Hörer denn zum Essen gehen hinschicken? In München nehme ich mal an, richtig?
Nee, In Stuttgart.
Genau.
Es gibt einen Stadtteil in Stuttgart, der nennt sich Degerloch. Das ist da, wo der Fernsehturm steht, falls der ein oder andere den kennt. Und da gibt es einen Sushi-Laden, der nennt sich Chin Sushi. Und das ist eigentlich so mein Lieblingsrestaurant seit einer ganzen Weile, kann ich sehr empfehlen.
Chin Sushi in Stuttgart, Degerloch, nehmen wir auf jeden Fall in unsere Liste der Empfehlungen auf. Dann vielen, vielen Dank dir, Flo, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns im Oktober.
Ja. Danke, ja, so ist es.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt heute. Florian ist natürlich auch beim Artist Summit am 10. Oktober in Berlin dabei. Wenn ihr das auch sein wollt, dann bewerbt euch auf die Teilnahme auf artist.net. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.